Ja, hallo alle zusammen zu der letzten Folge von Jan Backstage vor der Sommerpause.
Ah, ich habe schon gedacht.
Vor der Sommerpause.
Vor der Sommerpause, gut.
Aber die letzte Folge vor der Sommerpause sitzt mir jemand vis-à-vis, den ich schon ganz lange eigentlich für mich interviewen wollte. So fügt sich das. Wer sitzt mir vis-à-vis? Hallo Gabriel.
Hallo Jan, hey.
Wer bist du? Und was machst du?
Ich bin der Gabriel Vetter. Jetzt sitzen wir gerade in Luzern, im wirklich wunderschön. Es ist nicht mal Backstage, es ist eigentlich, der Podcast heisst falsch, es ist Frontstage, weil wir sitzen wirklich direkt vor der Bühne. Aber eigentlich fühlt es sich auch wie ein riesen schöner Backstage, und zwar in der Jury in Luzern. Ich habe nachher eine Lesung da, und da treffe ich den Jan, und ich bin Gabriel Vetter, und heute trete ich auf als Kolumnist, als lesender Kolumnist. Normalerweise bin ich auf der Bühne als Comedian, Satiriker oder Slam-Poet und bin viel im Radio zu hören als Satiriker und im Fernsehen amix gesehen bei SRF Deville Late Night. Und ja, ich bin Autor, Kolumnist, Satiriker, Schauspieler mittlerweile sogar und Vater. Meine zwei Kinder sind heute auch da. Die sind da irgendwo noch selig
am Döckeln,
genau.
Wie tut sich der Gabriel so vor einem Event? Geht er da in einen Tunnel? Was macht er?
Ich versuche mich tatsächlich wie in so eine Art Tunnel hineinzubringen. Also ich bin jemand, der sich immer sehr, sehr gern gut vorbereitet. Also meine Kochlehrerin hat immer gesagt, eine gute Mise en place ist halb gekocht.
So. Das ist so. Das ist so. Also ich, der Sohn von einem Koch,
ja, voilà,
weiss das natürlich.
Ja. Dein Vater ist Koch.
Koch war, ja.
Und du hast viel gelernt von ihm.
Ja, Koch, also nicht selber.
Ja.
Aber ich durfte natürlich zuschauen, und ja, ich weiss, wie die Vorbereitung eben fast mehr in Anspruch nimmt,
ja,
als nachher der reine Kochprozess.
Ja. Ich finde, vielleicht ist das mit Kochen ein bisschen anders, aber bei mir auf der Bühne finde ich wirklich gerade, ich tue relativ gerne improvisieren auf der Bühne. Und gerade dann muss man einfach wahnsinnig gut vorbereitet sein. Also ich kann nicht improvisieren, wenn ich nicht einen Plan habe von dem, was eigentlich passieren soll. Und dann kann man nämlich vom Plan abweichen.
Und gleich wieder wissen, genau, wenn ich ja zurückkomme.
Ja, weil irgendwie, ich finde, so ins Blaue aus improvisieren kann ich wie nicht. Ich muss mir wie selber einen festen Plan geben, damit ich weiss, dass ich auf den wieder zurückgehe. Und dann kann man dort Slalom rundherum machen. Also das heisst tatsächlich, ich gehe in so einen Tunnel. Jetzt heute ist es ein bisschen schwieriger, weil meine Kinder dabei sind. Und die brauchen immer ihre Aufmerksamkeit. Ich weiss nicht, wo die... wo ist Daddy? Gut, super. Ja.
Mit Musik denn? Oder wie bringst du...
Nein, Musik, das ist lustig, ich habe gerade erst, lustig, dass du das jetzt fragst, weil ich habe das erst kürzlich gemerkt, dass ich zum Teil tatsächlich Musik brauche, um in so einen irgendeinen Zustand reinzukommen.
Okay.
Aber ich mache das nicht bewusst, sondern wie aus Versehen. Ich habe das aber kürzlich erst auch aus Versehen gemerkt, weil mein Tidal-Abo, das ist wie Spotify,
ja,
abgelaufen ist, oder ich habe irgendwie, ich weiß, Kreditkarte hat nicht mehr funktioniert, ich weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich das nicht mehr auf meinem Handy und kann jetzt nicht mehr Musik hören und habe das erst jetzt gemerkt, dass ich das zum Teil unbewusst brauche, um in so einen Status reinkommen.
Mit welcher Musik gehst du in
den Tunnel? Ja, das ist im Fall eine sehr spannende Frage, weil es kommt immer mega drauf an. Ich hatte zum Beispiel so eine Phase gehabt, gerade wenn ich Lesungen habe, wo ich das Publikum nicht kenne, oder wie ich mir nicht ganz vorstellen kann, wie das Publikum aussieht, mache ich etwas tatsächlich sehr gerne, und zwar ich höre einfach Charts-Musik. Und zwar wirklich Top 10 Charts von der Welt.
Okay.
Und das ist Musik, die ich nicht privat höre, aber es ist wie so, es ist jetzt völlig blöd, aber ich finde irgendwie die Vorstellung, Charts zu hören, hat eigentlich etwas mega Romantisches. Weil das ist wie so, wenn das los ist, bist du plötzlich ganz indirekt verbunden mit Millionen von Menschen. Weil das, ja, wie, das sagt ja auch etwas aus über eine Welt und
es
über eine Zeit. Genau.
Und gleich ist es flüchtig, weil Charts sind ja immer im Wandel.
Ja, genau. Und es ist noch lustig, wenn man dann gerade auf diesen Spotify oder Tidal kann man ja dann schauen, was ist gerade Top 10 in den USA, was ist gerade in Südamerika, was ist in Europa, was ist in Russland oder wo auch immer. Das ist natürlich immer total unterschiedlich. Und zum Beispiel gesehen, dass irgendwie Charts in der Schweiz anders sind als in Deutschland. Jetzt nicht nur wegen deutscher oder schweizerdeutscher Musik, sondern generell. das finde ich wahnsinnig spannend. Und darum habe ich das hier so schön gefunden, als um sich an ein Publikum zu gewöhnen, das man wie nicht so kennt, eine Musik zu hören, wo man vermutet, dass das sehr viel gerade davon hört. Es ist ein bisschen wie sich in den Kopf hineinschmuggeln vom Publikum, bevor man es überhaupt kennenlernt.
Was bedeutet dir Kleinkunst? Weil du ja da auch das Publikum triffst.
Ja. Ich habe es jetzt gerade vorher gedacht, weil ich bin auch natürlich Corona-bedingt in den letzten 2,5 Jahren sehr wenig auftreten oder sehr viel weniger als sonst. Und es ist noch schwierig, das am Mikrofon zu beschreiben, aber als ich da in der Backstage oder in die Aussenbühne von dieser Schüler, habe ich wieder so gespürt, ach geil, das ist genau da, warum ich so gerne in der Schweiz die Kleinkunst oder Kulturauftritte mache. Wenn man kommt da an und man merkt, es ist einfach eine Aura ein Gefühl von, da sind schon richtig viele grossartige Auftritte gewesen, da haben schon richtig viele grosse Konzerte und kleine Feste und schöne Übung stattgefunden. Und das ist das, was ich so mag. Man reist in meinem Fall in der Deutschschweiz umeinander und merkt, dass es in jedem Ort wahnsinnig gute Leute gibt, wo entweder in einem Kulturverein sich engagieren oder halt wie jetzt hier in der Schür professionell Kultur veranstaltet.
Wie ist der Gabriel anders, wenn er jetzt bei Deville auftritt und da auf der Bühne? Ist er anders? Oder ist es der gleiche Gabriel? Oder hast du eine Kunstfigur?
Mhm.
Erzähl mal von dem.
Ich glaube, ich habe fast immer, wenn ich auftrete, eine Art Kunstfigur.
Okay.
Ja. Ich vertrete auch so die These, dass es so etwas wie etwas, das nicht eine Kunstfigur ist, eigentlich gar nicht gibt. Also so das Ideal von einem realen Kern, wo nicht von irgendeiner Künstlichkeit verändert wird, glaube ich irgendwie nicht, weil ich glaube, wir sind immer in jeder Situation wieder anders, in anderen Rollen drin.
Ja, aber, das fällt schon manchmal mit Freunden an, oder?
Ja, voll, ja. Ja. Also eben, wenn ich mit meiner Schwester rede, bin ich eigentlich anders, als wenn ich auf der Bühne sowieso, aber wenn ich mit meinen Kindern rede, das ist ja logisch, ja. Aber jetzt ganz konkret bei Deville, dort habe ich natürlich, wenn ich dort eine Rolle spiele, bin ich die Rolle, wobei, da kann man auch drüber streiten.
Wie viel Rollenanteil ist Gabriel und wie viel
genau, Gabriel ist Rolle? Genau, weil da merkt man auch, ich bin aber kein Schauspieler, meine Rollen sind alle gleich. Es ist wie einfach, jetzt bin ich der, aber eigentlich spiele ich genau die gleiche Person. Und bei Deville kommt halt noch dazu, dort diene ich eigentlich ihm zu. Also am Deville, ja, und an der ganzen Sendung mache das sehr gern. Kann das auch gut, so reagieren auf etwas und wie zudienen. Und da bin ja ich der Main Event. Und das ist so ein grundsätzlicher Unterschied.
Was gibt dir das gesprochene Wort? Nicht das gesprochene Wort, zu dem kommen wir noch. Zuerst das geschriebene Wort, weil du schreibst ja sehr viel.
Ja.
Und der Transfer nachher zum gesprochenen Wort, ist das ein grosser Change?
Das ist eine spannende Überlegung, die ich mir auch immer wieder neu stelle. Zuerst zum geschriebenen Wort, das ist wirklich, ich komme grundsätzlich wirklich vom geschriebenen Wort. Mhm. Also ich liebe Text, ich liebe Text lesen, ich liebe Text wirklich mich ganz, ganz konkret mit der Sprache befassen. Und wenn ich etwas lese zum Beispiel, kann ich das auch relativ gut trennen, Sprache und Inhalt. Wenn ich es aber selber mache, kann ich es wie nicht trennen. Und das hat, glaube ich, sehr viel mit der Wörtlichkeit zu tun, dass ich eben auch angefangen habe, so schreiben, für die Bühne schreiben. Oder wenn ich auch einen Text wie jetzt eine Kolumne schreibe, dann lese ich mir das eigentlich immer schon selber vor, während dem Schreiben. Das heisst,
dass du dann weißt, von Pausen. Oder?
Ja, weil ich schreibe sehr rhythmisch, mit mir ist Musikalität wahnsinnig wichtig.
Da sind wir wieder bei der Musik,
oder? Ja, genau. Und darum, ich kann wie auch, weil ich halt so viel schreibe für die Bühne, wo ich selber vorlese oder lese, kann ich wie Form und Inhalt schlecht trennen. Und das zeigt sich lustigerweise in dem Moment, wo ich mal entscheide, ob ich etwas auf Schweizerdeutsch oder auf Hochdeutsch schreibe. Es ist wie, ich schreibe nicht einen Text auf Hochdeutsch und dann auf Schweizerdeutsch übersetze irgendwie, sondern es ist wie Text immanent, ob er Schweizerdeutsch ist oder Hochdeutsch. Das ist wahrscheinlich wie bei einer Musikerin, wenn sie irgendwie ein Lied schreibt über ein bestimmtes Thema, ist wie schon klar, dass es eine Ballade sein muss. Oder dass es halt eine Rockhymne ist oder was auch immer. Aber das ist wie nicht zu trennen.
Jetzt liest du ja deine Kolumnen heute Abend. Hast du müssen für die Bühne noch verfeinern? Oder wie viel hast du noch müssen Hand ansetzen?
Ja, ich habe ein bisschen müssen, auch wieder, das geht wieder um den Rhythmus. Weil gerade bei so Kolumnen, wenn die halt erscheinen in einer Zeitung oder in einer Zeitschrift oder auch online, muss man schon mit dem Layout relativ viel machen und dann muss man zum Teil Rhythmisierungen rausnehmen. Einfach, weil es im Layout sonst nicht überbringt. Die habe ich wieder wie müssen rückgängig machen und ein paar Teile habe ich wirklich müssen nochmal neu phrasieren. Einfach weil ich merke, das könnte man besser vortragen, wenn man es anders schreiben würde. Und was ich halt wirklich müssen machen, aber das hat jetzt nicht mit dem Vortrag zu tun, ist, dass ich müssen inhaltlich ein bisschen umändern, beziehungsweise Sachen, die dann halt, wo die Kolumnen rausgekommen sind, aktuell gewesen sind, man jetzt nicht kann voraussetzen kann, dass die Leute das noch präsent haben.
Wie würdest du deine Kolumnen beschreiben? Lies sie du gern?
Ja, ich lese sie gern. Lustigerweise auch, ich bin amix überrascht, weil ich es amix vergesse, dass ich eine bestimmte Kolumne gelesen habe. Und ich weiß, du kennst den Moment, dass du etwas gemacht hast, dann hörst du es oder liest es.
Ja.
Und dann denkst du, ah, oh, wow, das ist mir noch gut. Ah, das ist von mir.
Ja. doch, so Zitate ja. Oder so. Und ich dann eigentlich schon schaue, ah, das habe ich gesagt.
Ja, genau. Ja, genau. Das heisst, ja, ich lese meine Kolumnen gern. Sie sind alle ja, sehr humoristisch, sie spielen alle mit der Sprache, sind sehr, haben viel mit der Form von der Sprache zu tun. Also ich arbeite eigentlich mit der Sprache mega gern wie so einen Bildhauer, der wie so einen Block hat. Und dann so ganz, ganz haptisch. Also wirklich,
und dass dann man noch so ein bisschen verfeinern, oder gehst wirklich mit. Zuerst mit dem Hammer und gar schon mal die
Gosse. Ja, schon auch mit dem Hammer. Und irgendwie dann irgendwann wird es plötzlich wie so eine Art Lähm, wo man dann muss formen und wirklich so sich dreiknündeln, bis man dann mal irgendetwas rausgebracht hat, wo sich irgendwie gut anfühlt.
Heute ist es eine Mixed-Show. Ist das für dich noch etwas anderes? Oder hast du da reingefunden? Oder kannst du gut mit jemandem mixen?
Nein, ich kann sehr gut mit jemandem mixen und mache es auch wahnsinnig gerne.
Okay.
Erstens, weil es einfach immer lustiger ist, zu zweit aufzutreten. Auch wenn wir es jetzt wie heute einfach hintereinander machen, wenn wir einfach je einen Block. Weil wir haben nicht ein gemeinsames Programm, sondern Joni hat ihre Text und ich habe meine Text. Aber ich mag das sehr, weil erstens ist es für Zuhörerinnen und Zuhörer wie so einen Mehrwert, dass sie natürlich zwei verschiedene Stimmen hören. Und auch, ich habe das Gefühl, ich kann mich auch bei meiner Textauswahl ein bisschen, nicht an Joni orientieren, aber wie so finden, das würde vielleicht noch passen, so als Konterpunkt. Oder eben als etwas Ergänzendes von ihr. Also wir haben das jetzt nicht abgesprochen mit den Texten, aber ich kenne halt ihre Texte sehr gut. Wir haben lustigerweise, wir sind zusammen in die Schule. Joni und ich.
Das passiert bei dir noch viel, dass du mit deinen Bühnenkameraden irgendwie in den Jugendschutz
tun kannst. Ja, das stimmt. Ja. Schlussendlich, jetzt bei Joni ist es ein Zufall. Wir haben nicht zusammen irgendwie angefangen auf die Bühne zu gehen, sondern haben uns wie in der Schule kennengelernt, haben lustigerweise auch zusammen unsere Matura-Zeitung gemacht an der Schule.
Okay.
Ja, also wir haben dort schon zusammen geschafft. Dann haben wir sind gut befreundet in der Schule, dann haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren. Und jetzt geht die Klammer wieder zu, wir treffen uns wieder, das ist recht lustig.
Wenn das Kleintheater in Luzern anfragt, ob du mal wieder kommen willst, was kommen für Gedanken ab? Wenn das Kleintheater Luzern eine Anfrage gibt?
Dann ist erstens mal immer riesen Freude, weil ich das Kleintheater sehr, sehr mag. Und ich habe die letzten zwei, jetzt muss ich gerade überlegen, die letzte Premiere im Kleintheater gemacht habe. Es ist wie so in der Schweizer Kleinkunstszene oder auch in der Slam-Szene von Leuten, die ein Programm haben, hat sich wie ein bisschen eingebürgert, dass man oft nicht eine Premiere macht in Winti oder in Zürich, sondern in Luzern im Kleintheater.
Kannst du erklären, warum?
Ja, ich glaube, das hat einerseits damit zu tun mit der Sonderstellung, die das Kleintheater tatsächlich hat in der Schweizer Kleinkunst, weil es halt immer noch ein bisschen ein Haus vom Emil ist und auch so das Standing hat, oder? Und auch mit der Führung, mit den zwei Doppelführungen, die es jetzt hat, oder gehabt hat die letzten mittlerweile, was sind das, 15 Jahre? Das sind einfach, die vier Frauen sind einfach fantastische Netzwerkerinnen, fantastische Veranstalterinnen. Die trifft man auch bei jeder Kleinkunstbörse, die trifft man bei jeder Radioveranstaltung. Die sind einfach richtig präsent und wissen auch, was gerade ansteht, was könnte kommen. Und sind auch sehr offen an neuen Bühnenformaten gegenüber. Und darum ist das ein wahnsinniges, lässiges Gefühl, auch in Luzern auf der Bühne stehen, weil man merkt, das Publikum ist einerseits das klassische Kleinkunst und Satire- oder Kabarett-Publikum, wo aber auch durch die schlau und umsichtige Programmierung natürlich schon sehr viele verschiedene Sachen gesehen hat. Und wie, es ist ein Publikum, das sich einlädt auf Sachen. Und ja, das ist sehr, sehr lässig aufzutreten.
Seit du auf der Bühne bist, wie hat sich die Kunst verändert?
Also wie sich meine Kunst verändert hat? Oder?
Wie so die generelle Kleinkunstszene. Vielleicht auch durch Corona, aber nicht nur wegen dem fange ich an, wo du auf die Bühne gegangen bist.
Das ist im Fall eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich die Frage beantworten kann. Weil, als ich angefangen habe, auf die Bühne zu gehen, habe ich mich gar nicht als Teil der Kleinkunstszene verstanden.
Sondern als
Slam-Poet, genau. Und in die Kleinkunst bin ich eigentlich erst ein bisschen reingerutscht, als ich den Salzburger Stier gewonnen habe. Das war zwar relativ früh gewesen, aber ich habe mich dann trotzdem noch lange nicht dagegen gewehrt, aber wieso gefunden, ja, ich nehme den Preis gerne. Es ist schon gut, wenn ich da Kleinkunst bin für euch. Aber ich mache einfach mein Zeug weiter. Hey, wie sich es verändert hat in diesen Jahren?
Wahrscheinlich hat sich, also so wie ich es wahrnehme, durch Corona natürlich Digitalisierung angeschlossen.
Das stimmt, ja.
Aber sonst wüsste ich auch nicht, weil es ist eigentlich schon eine Bank, die Kleinkunst.
Ja, das stimmt. Also was natürlich eine grosse Veränderung ist, die sich sicher durch Corona akzeleriert hat, aber auch schon vor Corona so angestoßen ist, ist die ganze Demokratisierung durchs Netz halt. Also Ja. Dass wirklich mittlerweile, es gibt in der Schweiz auch, gibt es Leute, die auf den sozialen Medien, sei es jetzt Instagram oder mittlerweile TikTok vor allem, eine riesen Followerschaft haben. Und zum Teil sind das wahnsinnig gute Leute, ganz, ganz junge Leute, von denen hat noch nie jemand in der Kleinkunst gehört. Und das ist, finde ich, wahnsinnig spannend. Ich liebe das, wenn plötzlich irgendwelche junge Leute aufkommen,
einfach probieren.
Ja, wo einfach das Zeug raushauen. Und dann ist zum Teil auch recht viel Bullshit dabei. Das ist auch völlig okay. Das ist ja immer so. Das muss immer so sein. Das war auch bei der Slam-Szene so gewesen. Das war auch in der Stand-Up-Szene. Ich selber auch im Leben wahnsinnig viel Bullshit-Zeug verzapft auf der Bühne. Aber es so das total unvoreingenommen, hey, ich mache jetzt einfach etwas, ich mache es jetzt auf TikTok, weil was auch immer. Und dann haben die irgendwie 200'000 Follower, die das alles schauen, und wenn die mal würden irgendwie eine Lesung veranstalten oder irgendein Ding kommt, würden denen die Tüte eingegrenzt werden, oder?
Ja, das ist die Followerschaft so
genau anbringen. Und das finde ich wahnsinnig spannend, dass da eine riesen, also auch die Möglichkeiten und auch das, auch gerade bei TikTok finde ich spannend, wieder das Spielen mit Formen. Das habe ich schon bei Twitter so spannend gefunden. Darum habe ich Twitter so gerne gehabt, dass man auch mit der Form selber kann spielen kann.
Also
auch
mit der Medium. Kürze.
Oder? Genau, mit der Kürze, mit Querverweis, mit Verlinkungen, mit Gesten aufnehmen, mit spielen, dass es einerseits ganz strenge Regeln gibt auf dieser Form, auf dieser Plattform, und andererseits gar keine Regeln. Und das ist natürlich für den Humor wahnsinnig fruchtbar.
Da du ja viel Vorbereitung brauchst du dann viele Regeln oder bist du eher ein Freund von keinen Regeln auf der Bühne?
Tendenziell würde ich sagen, viele Regeln.
Okay.
Es darf aber nicht etwas sein, dass man sich in eine Liturgie hineinzwängt, okay, wo man dann unbedingt muss erfüllen. Also,
Erwartungshaltung.
Ja, oder auch Erwartungshaltung von sich selber an ein Format. Ah. Also zum Beispiel auf der Bühne ist, glaube ich, oder auch im Fernsehen oder im Radio, ist, glaube ich, einer von der grössten Gefallen, die man sich machen kann, ist nicht zu feste Rubriken sich ausdenken, wo man dann muss füllen mit irgendwelchen Sachen, sondern die besten Sachen entstehen, ohne dass man sie in einen, Ja, in einen liturgischen Rahmen, den okay, ich presse.
Also, dass du dann erst Kunstleitplanken setzt.
Genau, ja. Und trotzdem musst du wie nicht eine Leitplanke setzen, aber zumindest mal eine Auffahrt auf der Autobahn anbringen, damit du mal auf der Autobahn bist, weil sonst fährst du irgendwo übers Feld und verlierst dich.
Ich habe ein bisschen in der Vorbereitung gesehen, dass du auch einen grossen Teil in Skandinavien verbracht hast. Wie ist dort die Kleinkunst?
Dort gibt es nicht so eine Kleinkunstszene wie, wie bei uns in der Schweiz oder im deutschsprachigen Raum. Also dass es eben so Theatervereine oder Kulturvereine gibt in den kleinen Gemeinden und so, das kenne ich in Skandinavien nicht. Es gibt in Skandinavien oder jetzt gerade in Schweden oder Norwegen oft so die professionellen Kulturveranstaltenden.
Okay, also dann ist schon hoch. Also nicht, dass es nicht hochstehend wäre, aber eher so Tanz oder wie
Musik. Ja, das natürlich auch. Nein, es gibt natürlich auch so Alternativkulturzentren.
Okay.
Aber das jetzt wirklich. Das ist wahrscheinlich eigentlich eine sehr gute Frage, weil ich glaube, in Skandinavien ist man sehr. Oder die skandinavische Mentalität, wenn man das so klischiert zusammenfassen kann, ist eher so, dass man sehr auf Institutionen aus ist, dass man sich gewohnt ist, dass Sachen institutionalisiert funktionieren. Das hat sehr viele positive Aspekte, sehr viele Vorteile. Aber gerade so, dass man zum Beispiel sich selber zusammen tut als Verein und etwas auf die Bühne stellt und auf die Beine stellt als Kulturverein, das kenne ich wirklich nicht aus Skandinavien. Wenn man wie so, es gibt dann von der Gemeinde aus gibt's eine Bibliothek und die machen Lesungen. Von der Gemeinde aus gibt es irgendwie Kulturbeauftragte und die organisiert Sachen. Es ist wie aufgeleist, staatlich oder kommunal. Aber dass man wirklich Privatinitiative hat, gibt es relativ selten.
Wie würdest du denn den skandinavischen Humor beschreiben, wenn man es jetzt ein bisschen grösser anschaut?
Ja. Skandinavische Humor ist, wenn ich ihn zusammenfasse, ein bisschen dunkler als der in der Schweiz. Ein bisschen schneller, also ein bisschen angelsächsischer. Früher noch würde ich sagen, sehr an England orientiert oder an Großbritannien zumindest. Mittlerweile hat sich ein bisschen geschiftet zu den USA. Also die sind sehr USA-fein. Das hat damit zu tun, dass die ganze Popkultur in Skandinavien sehr Amerika inspiriert ist, weil halt die ganzen Shows und Filme und Serien nicht übersetzt worden sind auf Schwedisch oder Norwegisch, weil halt wie der März klein ist.
Okay, der ist gar nicht aus sich selber rausgewachsen, sondern hat einfach sehr angenommen.
Ja doch, ich glaube schon, dass auch viel daraus, also zum Beispiel in Schweden wie auch in Norwegen, die haben zum Beispiel eine wahnsinnig ausgeprägte, starke Musikkultur. Also dort, ich kenne niemanden, der nicht ein Instrument spielt oder der nicht könnte irgendwie einen Song schreiben in Skandinavien. Also in Schweden und Norwegen ist das wirklich etwas, wo wahnsinnig verbreitet ist, Musik. Und Comedy, ich zähle Comedy so ein bisschen zu der Literatur, weil es ja eigentlich einfach eine fortreite Poesie ist mit einem gewissen Hang zur Pointe, aber schlussendlich ist es Lyrik eigentlich. Und die Lyrik ist natürlich in Skandinavien sehr, sehr populär gewesen oder hat eine grosse Tradition.
Deine Kinder sind jetzt da. Wie ist so der Auftritt, wenn deine Kinder noch dabei sind?
Ich weiß es nicht, sie sind noch nie dabei gewesen.
Okay, ist es eine Premiere heute?
Genau.
Für das Kleintheater ist es Finale von der Saison oder eins von der Finale und das ist jetzt Premiere.
Ja, genau.
Sind sie mehr aufgeregt als du oder bist du wegen ihnen aufgeregt? Gibt's
das? Nein, jetzt gerade bin ich sehr ruhig. Ich bin im Vorfeld ein bisschen aufgeregt gewesen, weil ich habe relativ kurzfristig entscheiden, dass meine Kinder mitkommen, weil ich gerade 2 Wochen allein bin mit ihnen und einfach die Betreuungssituation nicht funktioniert hat heute, wie ich es gemeint habe. Das heißt, ich dachte, jetzt einfach mit, geht schon. Und dann hat man, wenn man natürlich nicht genau weiss, oh, wie sind die Kinder drauf, wie ist der Venue da, wie wird sie? Die sind relativ selig und der Venue ist natürlich super da mit dem Garten. Also Kinder freundlicher gängt es gar nicht. Oder? Und darum bin ich jetzt eigentlich recht entspannt. Ich freue mich jetzt auf den Auftritt.
Wir haben noch 5 Minuten, wo ich dir ein bisschen geben dass du vielleicht noch die eine oder andere Frage an mich kannst stellen, falls es gibt. Schieß los,
ja, ich will
alles
da. Der Podcast, was hat dich dazu bewegt, den Podcast anzufangen?
Also, der ist ja aus dem Jans rollenden Welt ein entstanden.
Ah, der hat es vorher gar nicht
also
gegeben,
das ist dann so, das Kleintheater hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, einmal im Monat mit einer Künstlerin oder so vorne auftritt zu reden. Ich schätze einfach den Dialog, so auf Augenhöhe über Gott und die Welt oder eben jetzt halt in dem Format mehr über Kunst, aber einfach zu reden. Ich rede gerne.
Ja.
Meine Mutter hat ich auch beim Schlafen habe ich geredet. Also bei mir wird dauernd bläudelt. Und es ist eben auch spannend, wenn ich mit jemandem ansitze, komme ich immer auch noch einen Teil von seiner Welt mit über. Und so wird meine Welt auch wieder automatisch farbiger. Und das schätze ich. Seit ich mir wirklich keine Limiten mehr setze, wer mir vis-à-vis sitzt, sondern einfach, wenn ich es spannend finde, dann lade ich ein. Dann, seitdem ist meine Welt wirklich kunterbunt.
Ja.
Und darum, aber in erster Linie mache ich es für mich.
Okay.
Und du es einfach zur Verfügung stellen. Ja. Ich habe keine Erwartungshaltung mehr, so als Gespräch.
Ich finde, was meinst du zu dem Ganzen? Jetzt mal dich als professioneller Podcaster gefragt. Das Format Podcast, ich finde das wahnsinnig interessant, wieso das jetzt gerade so, also es ist ja so seit, aber zum Beispiel in Skandinavien sind Podcasts schon seit 15 Jahren ein riesen Ding.
Ja, aber du weißt selber, oder? In der Schweiz brauchen
alle klar.
Viel Zeit. Aber ich denke, das kommt natürlich aus unserer Natur, wie wir jetzt sind, dass wir mehr Multitasking sind. Ja. Wir können uns ganz selten auf etwas nur noch konzentrieren. Und das ist einfach Durchbeschallung, die einfach nebenzu gleich läuft und ich kann gleich noch etwas anderes machen. Es ist nicht so wie der Film, wo ich muss. Es passiert immer seltener, dass man wirklich Konzentrationsspanne hat von eben auf TikTok ist ja alles auf 30 Sekunden abgetrimmt. Aber der Podcast kann immer so wie jetzt den Brunnen.
Einfach weiterplätschern. Ja.
Und das glaube ich. Ja.
Ich glaube, dass eben auch das mit dieser Länge, das ist genau richtig, dass irgendwie oft ist es mal irgendwann so aufgekommen, dass Leute so Kunden haben, hey, wir machen einen Podcast, aber es darf nicht länger als 20 Minuten sein, weil die Leute hören sich das nicht an. Ich habe einfach genau das Gegenteil als Erfahrung, dass wenn ich einen Podcast anschaue und sehe, wie lange das geht und finde, es ist nur 20 Minuten, denke ich, was ist jetzt schade?
Also wir können schon noch strecken.
Nein, aber darum so finde ich, hey, es ist doch super, weil du musst dir ja keine Zeitlimite setzen. Aber was ich auch fragen ist, es gibt ja gerade bei Podcasts wahnsinnig von diesen Laber-Podcasts. Jetzt, du kommst, bei dir ist es ist nicht ein typischer Laber-Podcast, weil du hast immer einen neuen Gast oder eine neue Gästin. Du hast dir vorbereitete Fragen und wie so ein Format. Aber es gibt ganz viele Podcasts, wo einfach lustigerweise zwei Typen miteinander reden. Immer die gleichen. Wirklich die typischen Laber-Podcasts. Und da habe ich beim Joel schon darüber geredet, dass das so lustig ist, dass das so ein... Ich habe das Gefühl, das ist so ein typisch männliches Produkt. Und sag jetzt mal, Jans rollende Welt, geht das in einer Form im Fernsehen irgendwo weiter? Oder wird das wieder mal... Ist das ein Thema?
Also, es wird natürlich... viel geredet auch.
Ja.
Aber ich bin für alles offen. Für mich ist auch das Fernsehen noch nicht beendet. Also ich weiss, ich habe noch Fernsehen in mir. Ja. Ich weiss aber, dass ich, wenn ich etwas umsverroden will, auch so eine Verbissenheit bekomme. Darum lasse ich es eher los und bin einfach allzeit bereit. Ja, aber ich habe einfach gemerkt, wenn wir es jetzt noch aufs Thema Behinderung beziehen, dass der Fernsehen natürlich für die Leute, jetzt wenn wir beim Paragraph sind, beim Journal zu Paralympics, wie ein Tor aufgemacht haben, dass wirklich das Kätti und der Rolf, wo sonst irgendwie Tagesschau schauen, aber nicht mehr, sich plötzlich auch getraut, mit mir ins Gespräch zu kommen, durch diese Sendung. Also der Multiplikator ist natürlich für so Themen als Fernsehen schon der richtige Ort.
Ja, klar.
Vorher haben sie wie Mühe gehabt, mit mir ins Gespräch zu kommen. Jetzt können sie sagen, ich habe es im Fernsehen gesehen. Und dann ist das Eis sofort gebrochen.
Also das ist wirklich so ein Eisbrecher, wo du persönlich so sofort
wahrnimmst. Ja. Und dann auch, dass sie sich mit dem auseinandergesetzt haben und so. Und darum denke ich, es muss mehr Vielfalt ins lineare Fernsehen. Und langsam drückt ja auch die Vielfalt der grosse weisse Eisberg ein bisschen Knie.
Ja, ja.
Es dauert einfach ein bisschen.
Wie das dauert ein bisschen, ist riesig und dann muss noch ein bisschen schmelzen.
Aber man muss eine Tiefe in die Hände nehmen und dann schmelzt
es. Ja, ja.
Wie vorher das Glas, oder?
Ja. Aber da würde mich jetzt noch interessieren, weil wenn wir jetzt nochmal auf... Ja, Edith? Du willst Süßigkeiten essen? Ich habe leider keine Süßigkeiten da. Du musst schnell warten. Du musst noch schnell fertig reden, ist gut?
Nein.
Willst du auf meinen Schoß sitzen?
Nein.
Nein. Jetzt gehen wir dann schnell gut zu Nacht essen. Jetzt wollen wir schnell fertig reden, ist gut? Willst du etwas drin sagen, das Mikrofon?
Nein.
Vorher, als ich über die Institutionen geredet habe von Skandinavien, das ist etwas, was ich mir oft die Frage stelle. Jetzt nochmal zum Thema, gerade zum spezifischen Thema Behinderung.
Ja.
In Skandinavien und auch in der Schweiz und in Europa generell sind ja ganz viel Unterstützung oder auch Staatsunterstützung oder einfach so Programme und ist alles institutionalisiert, sind so eben Kantone oder Bund oder irgendwelche Verbände oder so. Und wenn man es anschaut mit irgendwie so in den USA, ist das alles sehr viel privatisierter. Das heisst, du hast plötzlich, es ist nicht institutionalisiert, das heisst, es ist, blöd gesagt, ein bisschen sexier amigs in den USA. Weißt du, also wenn man so sagt, wenn man sagt, ja, you know, we're doing this and we're doing that and we're helping here and we're integrating here. Und ich habe das Gefühl, die Europäer sehnen sich manchmal ein bisschen nach dem, auch nach so einer Art Gemeinschaftsgefühl, wo man dann zusammen sagen kann, hey, wir haben das zusammen irgendwie gemacht. Und gleichzeitig ist es ja wahnsinnig gut, dass du nicht musst darauf angewiesen sein, dass jemand...
dass es einfach also, geregelt ist.
Ja, genau. Also wie so. Siehst du das? Ist das...
Also es ist natürlich so, das Thema Behinderung in den USA, wenn wir jetzt bei den USA bleiben, hat natürlich einen anderen Stellenwert, weil viele Menschen mit Behinderungen Kriegsveteranen sind.
Ja.
Und die haben natürlich fürs Land gekämpft, ob jetzt das sinnvoll ist oder unsinnvoll.
Genau,
aber für die Leute sind das wie Helden, so im Alltag.
Ja.
Was ich aber so höre, dass wenn es um Leistungen geht, dass dort wieder kippt, weil halt der Staat nicht so existent ist. Aber im Volkeswille ist das natürlich, das sind unsere Heroes, oder?
Ja.
Und was ich einfach...
mit dem kannst du nicht viel kaufen.
Nein, am Schluss endlich. Ja. Und das Klagerecht ist natürlich in Amerika viel, viel schärfer.
Ja.
Oder in der Schweiz kannst du auf etwas hinweisen, kommst einfach ein bisschen Geld über, aber es ist nicht zwanghaft, dass es dann muss geändert werden, was ich ein bisschen einen Witz finde.
Ja, und es sind die sehr langsam, selbst wenn du Recht überkommst, ist es sehr langsam, bis das durch die Tausenden von Vernehmlassungen und ich weiss nicht, was gegangen ist und.
Aber was ich auch noch höre, wenn man es europäisch anschaut, dass vor allem Schweden so als inkludiertes Land auch im Thema Behinderung gilt. Also ich habe schon gehört, dass meines Wissensstand auch viel, viel weniger bis gar keine Behinderteninstitutionen so Werkstätten gibt. Dass man die wie inkludiert in der Gesellschaft.
Ja.
Und viel mehr barrierefrei ist.
Ja.
Aber das musst du mir eher sagen. Ich will
das
mal auf die Schweden.
Ja.
Einfach, um wirklich mal schauen. Weil ich denke, wenn die Schweden fertig bringt, sollte die Schweiz mit ihrem Geld ja auch fertig bringen.
Ja, ja.
Barrierefreiheit.
Ja, klar. Ich meine, das ist halt so, wenn die ganze nicht Sozialbauten, sondern der. Wie sagt man denn? Wie hat das geheißen?
Sozialraum.
Ja, in den 60er Jahren, wo sie Volkheim hat das geheißen, wo sie das ganze, wo sie ganze Innenstädte abgerissen haben und wie neu aufgebaut haben, weil sie eben gesagt haben, hey, wir machen es jetzt für alle gleich, oder?
Da könntest du mich da mit dem Denkmalschutz vergessen.
Ja, genau. Das ist, genau.
Also, aber
Barrierefreiheit. Genau, Barrierefreiheit heisst in der Schweiz das, wo der Denkmalschutz am 11:45 entscheidet, wenn alle Hunger haben.
Es ist aber. Also, Gabriel, es ist aber
ich
so.
Weiß. Ja.
Nein, und darum, also das höre ich, dass Schweden wirklich was Inklusion und vor allem im Behindertensektor eine Leaderrolle hat.
Ja.
Nein, Gabriel, wir könnten noch wirklich stundenlang reden. Ich bin gespannt, was du dann
Danke für das Buch. Jan hat mir ein Buch geschenkt. Vom Christy Brown, mein linker Fuß im Diogenes Verlag. Da freue ich mich sehr drauf. Danke vielmals.
Gibst mir das Feedback?
Ja, auf jeden Fall.
Und danke, dass du dir Zeit genommen
hast. Hey, danke dir, dass du angekommen bist. Merci vielmals.
Ich komme heute noch die Show schauen.
Sehr gut, ich auch.